Das Thema heute Morgen lautet das neue Europa, Hoffnung oder Illusion. Wir wollen Europa heute Morgen im Licht der Bibel zusammen betrachten. Es geht darum, dass wir die abendländische Kultur im Fokus der biblischen Prophetie untersuchen. In einem ersten Teil werde ich die Geschichte der europäischen Integration vom Zweiten Weltkrieg bis ins Jahr 2004 behandeln. Wir gehen also in unserer Geschichtsbetrachtung zurück in die Jahre 1939 bis 1945. Das war der Zweite Weltkrieg. Es war der grauenhafteste Krieg der Menschheitsgeschichte. Er brachte unsägliches Leid, Not, Blut und Tränen über unseren alten Kontinent. Die jahrhundertealte innere Zerrissenheit Europas erreichte damals einen unbeschreiblichen Höhepunkt in einer unfasslichen Eskalation des Bösen. Hier wurden zum ersten Mal auch in diesem Krieg atomare Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Aber kurz nach dem Krieg, Zürich 1946, Sir Winston Churchill hielt diese berühmt gewordene Rede, in der er sagte: Lasst Europa aufstehen. Wenn Europa einmal einträchtig sein gemeinsames Erbe verwalten würde, dann könnten seine 300 oder 400 Millionen Einwohner ein Glück, einen Wohlstand und einen Ruhm ohne Grenzen genießen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg ist einfach. Es ist nichts weiter dazu nötig, als dass Hunderte von Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten. Dieser Aufruf zur Einheit Europas sollte sehr bald in den Anfängen Wirklichkeit werden. Bereits 1951 kam es zur Gründung der EGKS am 18. April. Diese Abkürzung bedeutet Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dazu gehörten Frankreich, Italien, Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Man wollte den wichtigsten oder die wichtigsten Zweige der Rüstungsindustrie unter eine überstaatliche Kontrolle setzen. Das waren eben gerade Kohle und Stahl, die waren sehr, sehr entscheidend im Zweiten Weltkrieg. Und durch diese überstaatliche Kontrolle versuchte man zu erreichen, dass es zu einer Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines Krieges käme. Und insbesondere zwischen den beiden größten Rüstungsherstellern im Zweiten Weltkrieg in Europa, Deutschland und Frankreich. Notabene, in Rom, am 25. März 1957 kam es zu den römischen Verträgen. Die EWG wurde gegründet und die Euratom. So konnte die Integration weiter vertieft werden. EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft. 1958 wurden die drei Versammlungen der EGKS, der EWG und der Euratom zu einer gemeinsamen Versammlung zusammengelegt. Ab 1962 nennt sich diese gemeinsame Versammlung das Europäische Parlament. 1967 wurden die drei Organisationen EGKS, EWG und Euratom zur EG, zur Europäischen Gemeinschaft, vereinigt. Dies bedeutete wiederum eine deutliche Vertiefung der Integration dieser sechs europäischen Länder. 1973 treten England, Irland und Dänemark der Europäischen Gemeinschaft als Vollmitglieder bei. 1981 wird Griechenland das 10. Mitglied und so haben wir von da an das Europa der 10 Staaten. Die Entwicklung ging weiter. 1986 werden Spanien und Portugal Teil der EEG. Und so haben wir das Europa der 12. Ganz entscheidend ist dann das Ereignis 1990, als die DDR der Bundesrepublik Deutschland beigetreten war und so als erstes Gebiet des Ostblocks in die EEG, in das Europa der 12, integriert wurde. Am 1. Januar 1993 wurde die Integration weiter vertieft durch die Bildung des Binnenmarktes. Von da an sollte der Traum, ein Europa ohne Grenzen, mehr und mehr umfassend Realität werden. Im November 1993, da wurden die Verträge von Maastricht umgesetzt. Aus der EEG wurde von da an die Europäische Union, die EU. Die Mitglieder der EU wurden somit an diesem 1. November zu einer politischen Einheit umgewandelt. 1995 zeigte die EU ihren Willen, sich stetig weiter zu vergrößern. Österreich, Finnland und Schweden treten der Union bei. So haben wir nun das Europa der 15. Nachdem der Euro bereits am 1. Januar 1999 als Buchgeld eingeführt worden war, fand die Einführung von Euro-Münzen und Euro-Scheinen am 1. Januar 2002 statt. Das war wieder ein ganz wichtiges Ereignis auf diesem langen Weg, jahrzehntelangen Weg der europäischen Integration. Nun stehen wir im Mai 2004 und blicken bereits ein paar Tage zurück. Am 1. Mai 2004 hat die EU 10 neue Mitglieder aufgenommen. Es waren dies Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, weiter Ungarn, Slowenien, Malta und Südzypern. 74 Millionen Menschen kamen neu dazu und nun haben wir das Europa der 25. 455 Millionen Menschen wohnen in diesem Gebiet, in dieser EU. Es bildet nun deutlich der größte Wirtschaftsblock nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun ist ein neues Gesetz Realität geworden. Dieses Gesetz, das Bedeutung bekam mit dem Europa der 25, besagt, wer in einem dieser Oststaaten geboren worden ist, kann einen EU-Pass beantragen oder Nachkomme ist von jemand, der in diesem Gebiet geboren worden ist. Das bedeutet, dass nun 20% der Israelis EU-Bürger werden können. Bisher waren es 4%, aber Umfragen haben bereits ergeben, dass weitere 14% ganz deutlich interessiert sind, dieses Bürgerrecht zu bekommen. Im Blick auf die Zukunft für alle Fälle. Das ist schon beachtlich. Ein Fünftel Israels wird Bürger der EU. Wir gehen weiter über unsere Zeit hinaus. Im Jahr 2007 sollen Rumänien und Bulgarien Mitglieder der EU werden. Das wäre dann das Europa der 27. Aber wir wissen wohl, dass auch Kroatien und Mazedonien auf ihren Beitrittstag warten, sobald sie ihre EU-Würdigkeit erreicht haben werden. Ferner möchte die Türkei mit über 60 Millionen muslimischen Einwohnern der EU beitreten. Es leben ja bereits 3 Millionen Türken in Europa. Nun, das würde dann zum Europa der 30 führen und würde ganz bedeutende Änderungen für Europa nach sich ziehen. Aber so weit ist es noch nicht. Was wir aber doch heute deutlich sehen, Europa ist daran, ein Gigant zu werden. Ein Supermarkt und eine Supermacht. Wenn wir ein bisschen zurückblicken, so können wir sagen, der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der in rasantem Tempo erfolgte Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und in der Sowjetunion haben das Bild und das Selbstverständnis Europas durchgreifend verändert. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde Europa zerstört und zerstückelt. Das wissen wir. Das Zepter wurde damals Europa aus der Hand geschlagen. Zwei Siegermächte befanden von da an über das Wohl und Wehe Europas. In Washington und in Moskau. Europa vergaß jedoch nie, dass es während Jahrhunderten ein stolzer Beherrscher der Völker gewesen war und sein Wissen und seine Kultur über alle Weltmeere getragen hatte. Dennoch, wie gesagt, wurde unser Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg zu so etwas wie ein Waffenlager zwischen Ost und West erniedrigt. Das war die Zeit des Kalten Krieges. Aber durch den Zusammenbruch des Kommunismus im Osten begann Europa in gewissem Sinn wieder neu zu sich zu finden und ein Selbstvertrauen aufzubauen. Unser alter Kontinent erhebt sich nun wie ein noch etwas benommener Held, den Schlaf aus den Augen reibend und die Glieder reckend von seinem Lager. In aller Hinsicht, in jeder Hinsicht möchte Europa ein Supermarkt und eine Supermacht werden. Auch der militärische Ausbau ist geplant und soll Wirklichkeit werden in absehbarer Zukunft. Wenn wir das alles so miteinander überschauen, stellt sich die Frage, Europa quo vadis? Europa, wohin gehst du? Unser ehemaliger Staatssekretär Dr. Franz Blankert, ein promovierter Philosophe und Europabefürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, hat es sehr deutlich und prägnant formuliert. Ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Eine sehr klare Blickrichtung für Europa in der Zukunft. Aber schon lange vor ihm hat einer dieser großen Europa-Visionären, Emil Luss, 1955 gesagt, es ist im Wesentlichen so, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Die Sicht ist ganz klar, ein römisches Reich soll aufgebaut werden. Die großartige Vergangenheit soll wieder in der Zukunft zu neuem Leben erweckt werden. ein heilig-römisches Reich. Nun wollen wir Europa eben, wie gesagt, im Licht der Bibel betrachten. In dem zweiten Teil, der nun folgt, stellen wir uns die Frage, was sagt die Bibel zum Thema Europa? Und dazu müssen wir zuerst mal weit in die Vergangenheit zurückkehren und die Wurzeln der Geschichte untersuchen. Wir kehren also miteinander zurück in die Zeit um 1560 vor Christus. Und ich lade Sie ein, mit mir zu kommen nach Ägypten. Das war die Zeit, als das Volk Israel, ein Sklavenvolk, dort in Ägypten war. Israel wurde grausam unterdrückt. In Sklavenarbeit musste Pithom und Ramses gebaut werden. Aber in dieser Zeit kamen die Plagen, die 10 Plagen über Ägypten, die im 2. Buch Mose beschrieben sind, und führten das Großreich zum Zusammenbruch. Unter der Führung von Moses zog Israel aus der Gefangenschaft, aus Ägypten, hinaus und ging Richtung verheißenes Land. Eine ganz wichtige Station war die Lagerung am Horeb in der Wüste Sinai. Dort erhielt Israel die Tora, das Gesetz Mose. In diesem Gesetz finden wir in der Abschiedsrede von Mose, 5. Mose 28, 1, folgendes Vermächtnis. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Israel hatte die Zusage, wenn es sich als Volk, als Nation an die Bibel halten würde, sollte es die Weltherrschaft bekommen, aus Gottes Hand. Aber in der gleichen Rede, in 5. Mose 28, lesen wir auch in Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun, alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Es war klar bestimmt, was geschehen sollte bei Gehorsam gegenüber der Bibel, aber auch was geschehen sollte im Falle von Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Unter diesen Flüchen finden wir in 5. Mose 28, 43 bis 44 folgendes. Der Fremde, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen. Und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden. Anstatt die erste Nation zu sein, sollte Israel absinken und zur letzten, zur verachtetsten Nation der Welt absinken. Unter Josua hatte Israel das verheißene Land in Besitz genommen. Es gab eine Entwicklung von einigen Jahrhunderten bis dann im 10. Jahrhundert vor Christus das Großreich unter König Salomo eine Realität wurde. Israel hatte damals die größten Gebietsausdehnungen der ganzen Geschichte. Im Norden ging das Reich bis an den Euphrat. Also hier begann sich abzuzeichnen, Israel steigt immer höher und höher hinauf. Unter Salomo wurden viele der umliegenden Völker Israel unterworfen. Israel hatte eine ganz deutliche Vorherrschaft im Nahen Osten. Es war eine Zeit, die durch Frieden und Wohlstand charakterisiert war. Aber Salomo wandte sich im Alter von Gott ab und begann, Götter der umliegenden Völker zu verehren. Und das prägte auch die Geschichte des ganzen Volkes in der weiteren Zeit. Die Bibel nennt Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers Götzendienst. Das wurde zur verbreiteten Sünde in Israel. Es war verbreitet, dass man die biblischen Gebote und Werte verließ. Aber die Propheten hatten es deutlich vorausgesagt. Wenn es hier nicht zu einer ganz klaren Umkehr kommt, zu Gott, zu dem Gott der Bibel, würde dies schwere nationale Konsequenzen mit sich bringen. So wurde auch die Deportation nach Babylonien längst vorausgesagt, deutlich vor Augen gestellt. Bereits Mose hatte ja in seiner Abschiedsrede, 5. Mose 28, 36, Folgendes gesagt: Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen, und du wirst dort anderen Göttern dienen. Wegführung zu einer anderen Nation, das ist Exil, Deportation. Da haben wir die babylonische Gefangenschaft in der Prophetie gegen 1000 Jahre im Voraus angekündigt. Nun, das wurde auch Realität. Um 608 stieg Babylonien, dieses Kerngebiet des heutigen Südirak, auf zur Weltmacht. Und diese Weltmacht sollte dauern bis 538 vor Christus. Das war die Zeit des babylonischen Weltreiches. Genau in diese Zeit fällt nun die Erfüllung der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Sie begann 605 vor Christus mit der ersten Wegführung, wo Daniel nach Babylon kam, Daniel 1, Vers 1, und dauerte bis 538 vor Christus, als die Perser Babylonien schließlich eroberten. Nun, diese 70 Jahre waren vorausgesagt in der Prophetie. Jeremia prophezeite, Kapitel 25, 11, und diese Nationen, damit meint er die Nationen rund um Israel her, werden dem König von Babylonien dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Man beachte, die 70 Jahre beziehen sich nicht auf die babylonische Gefangenschaft der Juden, die war ein bisschen weniger, aber es bezieht sich auf die Herrschaftszeit, die Vorherrschaftszeit der Babylonier. Und das können wir geschichtlich ganz klar nachvollziehen. Von 608 bis 538 vor Christus sind es exakt 70 Jahre. Wir sehen daran, Gott hat den Lauf der Geschichte in seiner Hand. Es gab im Ganzen 4 Deportationen der Juden. 605, das war wie gesagt die Wegführung, wo Daniel und seine Freunde mit nach Babylonien gehen mussten. Daniel 1,1. Eine zweite, 597, das war die Wegführung, in der unter anderem der Prophet Hesekiel nach Babylonien geführt wurde. Hesekiel 1,1 und folgende. Die dritte Wegführung war 586, das war die entscheidendste und wichtigste. In diesem Jahr wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der Salomonische Tempel wurde vollständig verwüstet. Kann man nachlesen in 2. Chroniker 36. Es gab noch später eine kleinere Wegführung, 582 vor Christus. Die wird nur in Jeremia 52 noch erwähnt. So kamen die Juden nach Babylon in die Gefangenschaft. Es war die Zeit, als der große König Nebukadnezar Weltherrscher war. Nun, wie gesagt, Daniel wurde 605 vor Christus weggeführt, aber Wenig später, um 603 vor Christus, hatte Nebukadnezar einen beunruhigenden Traum. Keiner der Intellektuellen Babels konnte ihm den Traum mitteilen und die Deutung sagen. Nur Daniel, dieser weggeführte Jude, der gezwungen worden war, 6 Semester an der Hochschule in Babylon zu studieren, steht ja 3 Jahre in der Bibel, also 6 Semester. Nur er wusste den Traum, weil er Gott um eine Offenbarung gebeten hatte mit seinen Freunden zusammen. Und nur er konnte den Traum deuten. Hier auf dem Bild sehen wir den Südpalast Nebukadnezars in der Stadt Babylon, wieder aufgebaut durch Saddam Hussein in unserer Zeit. Daniel erklärt Nebukadnezar, der selber den Traum nicht sagen wollte, weil er sicher gehen wollte, eine richtige Interpretation kann mir der geben, der mir auch sagen kann, was ich geträumt habe, ohne dass ich davon berichte. Daniel sagt, Daniel 2, 31 bis 33, du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Bronze, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Der Text geht weiter. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, ohne Hände. Das heißt, ohne menschliche Vermittlung. Und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also der Stein schlägt gegen die Füße, aber das gesamte Standbild wird verwüstet und zermalmt. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Die Erklärung kommt dann auch in Vers 37. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Also Daniel erklärt deutlich, nicht die Babylonier haben sich diese Macht einfach so aus eigener Kraft aneignen können, sondern es war Gottes souveräne Regierung über die Welt, die den Babyloniern diese Stellung gegeben hatte. Vers 38, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Hier wird also gedeutet, der goldene Kopf bedeutet das babylonische Weltreich. Aber mit dieser kurzen Erklärung, das Haupt von Gold bist du, geht Daniel gleich weiter in Vers 39 und sagt, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Das war demütigend. Babylon, die große Weltmacht, aber nicht für ewig, sondern nur für eine Zeit, wie Jeremia sagte, für 70 Jahre. Und danach sollte eben ein anderes Königreich kommen, allerdings niedriger im Glanz. Das war dann auch das medopersische Weltreich, das in der Geschichte folgte. Um 538 haben die Meder und Perser Babylon erobert und sie hatten eine Weltherrschaft bis ins Jahr 331 vor Christus. Das wären also Arme und Brust aus Silber. Das Eindrückliche ist nun, im Gegensatz zum babylonischen Reich wurde dieses Reich durch zwei Völker getragen. Durch die Perser und durch die Meder. Nach Überzeugung der heutigen Kurden sind sie die Nachkommen der alten Meder. Also diese beiden Völker hatten diese Weltherrschaft inne, von Afrika bis nach Indien. Und das wird symbolisiert durch die beiden Arme im Standbild, die Meder und die Perser. Niedriger als du, die Brust war ja aus Silber, eine Wertabnahme gegenüber Gold. Nun, das bedeutet Folgendes. König Nebukadnezar herrschte absolut souverän. Und zwar so majestätisch, wie man das in der späteren Geschichte bei keinem Herrscher mehr gefunden hat, wie er. Auch nicht der Sonnenkönig von Frankreich, Louis XIV. Das wurde nie mehr erreicht. Völlig souverän und absolut. Aber die Perser, die persischen Könige waren an ihre eigenen Gesetze gebunden. Man denke an das Buch Esther, wo König Ahasveros, Xerxes I., eine eigene Bestimmung, die ihn später reute, nicht mehr rückgängig machen konnte. Oder denken wir an den Beschluss des Königs Darius, des Meders in Daniel 6, das war ein Unterkönig des persischen Königs Kores. Er hatte auch einen Beschluss gefasst, der ihn nachher reute, aber er konnte ihn nicht mehr rückgängig machen. So kam Daniel in die Löwengrube. Also eine deutliche Wertabnahme, wenngleich ihr Reich, wie man hier auf der Karte sieht, deutlich größer war als das babylonische Reich. Aber auf die Bedeutung davon kommen wir noch später zu sprechen. Also nun haben wir Brust und Arme aus Silber geklärt. Und auch die Bedeutung der beiden Arme. Daniels Erklärung geht weiter. Und ein anderes, drittes Königreich von Bronze, welches über die ganze Erde herrschen wird. Alexander der Große brach als 20-Jähriger mit einer Armee von 10.000 Soldaten von Griechenland her, von Europa her auf, und eroberte in der sensationellen Zeit von 13 Jahren das ganze persische Weltreich bis nach Indien über den Indus hinaus. Und zum ersten Mal haben wir nun ein Weltreich, das über die drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, herrschte. Also gewissermaßen über die ganze damalige bekannte Welt, welches über die ganze Erde herrschen wird. Dieses Reich zerfiel in hauptsächlich vier große Teile nach dem Tod von Alexander, aber die Alexanderreich-Überreste dauerten an bis 31 vor Christus. Da zerstörten die Römer den letzten Überrest dieses einstigen Großreiches. Es wird hier dargestellt mit Bronze, und auch da haben wir in der Deutung wieder eine Wertabnahme zu berücksichtigen. Im ersten Moment war das Reich von Alexander ja großartig, muss man sagen. Aber der 33-jährige Alex stirbt an Malaria in Babylon, als er den Turm von Babel wieder aufbauen wollte, und damit war es vorbei. Seine Generäle stritten sich um die Nachfolgeherrschaft und was schließlich da in einem Bürgerkrieg nach den Diadochenkriegen bis 301 übrig blieb, das war deutlich unter der Herrlichkeit des Medo-Persischen Reiches. Darum also Bronze. Nun, die Prophetie geht in Daniel 2, Vers 40 weiter mit der Deutung: Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert alle diese zermalmen und zertrümmern. Die römische Herrschaft dehnte sich langsam, aber stetig und gewiss aus. Wie gesagt, in der Schlacht von Actium, 31 vor Christus, wurde der letzte Rest des Alexanderreiches beseitigt und von da an war also die römische Weltherrschaft unbestritten. Sie sollte dauern im Westen bis 476 nach Christus, im Osten sogar bis 1453 nach Christus. Darauf deuten also diese Beine von Eisen hin. Wir stellen fest, dass die Beine der längste Körperteil sind. Und das längste Reich dieser vier Reiche ist ganz eindeutig das vierte Reich, das römische Reich. Es ist also eindrücklich, wie der menschliche Körper in seinen Details so die Weltgeschichte widerspiegelt. Aber wir haben da noch was. Wir haben doch zwei Beine. Was haben die zu bedeuten? Das wurde ganz deutlich 395 nach Christus, als das römische Reich sich trennte, sich teilte in ein Ost- und ein weströmisches Reich. Das wird durch die Beine dargestellt. Aber diese Teilung kam ja eigentlich relativ spät, aber sie war schon längst vorgezeichnet, und zwar durch die Sprachgrenze. Der Westen war dominiert durch das Latein, der Osten durch das Griechische. Übrigens, diese Sprachgrenze ging genau mitten durch die Insel Sizilien durch. Also Sizilien war sowohl einerseits lateinisch als dann im Osten griechisch und hat als kleines Inselgebiet, so trägt es eine Abbildung dieses ganzen Dramas des Römischen Reiches. Ja, wenn wir diese zwei Beine so gedeutet haben, können wir weitergehen. Daniel sagt in Kapitel 2, 41, und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein. Jetzt konzentrieren wir uns also auf die Füße. Da ist nicht mehr nur Eisen. Das Eisen hat also diese sprichwörtliche Stärke der römischen Legionen symbolisiert, die früher alles, was sich dem Willen Roms entgegensetzte, zermalmt und zertreten haben. Aber hier finden wir nun in den Füßen eine Schwäche. Daniel gibt nun drei Deutungen für das Symbol Ton und Eisen. Wir müssen diese drei Deutungen gut unterscheiden. Wir lernen übrigens daraus, dass ein Symbol in der Bibel mehr als eine Deutung zulassen kann. Daniel gibt uns gleich drei. Also A, es wird ein geteiltes Königreich sein. Am Ende des vierten und anfangs des fünften Jahrhunderts kamen die Barbaren, also die Vorfahren unserer deutschen Geschwister hier, und überfielen das Römische Reich und sie bildeten, es kamen auch Barbaren aus dem Osten, also nicht nur die Deutschen kamen, aber sie bildeten so nach und nach auf römischem Territorium unabhängige Königreiche. Und so wurde das Römische Reich von innen heraus aufgesplittert, zersplittert. Das führte schließlich zu der Zersplitterung Europas, wie wir es über Jahrhunderte in der Geschichte gekannt haben. Ein Europa geteilt in viele Nationalstaaten. Und das ging so bis ins 20. Jahrhundert, und zwar bis zu dem Punkt, als diese Zerrissenheit Europas in dieser unfasslichen Eskalation des Bösen im Zweiten Weltkrieg einen absoluten Höhepunkt erreicht hatte. oder Tiefpunkt, wie man das anschaut. Daniel 2, 41. Da kommt eine weitere Erklärung. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Nun, hier finden wir angedeutet, dass das Römische Reich eben einen Teil hat, der stark ist, und einen Teil hat, der schwach ist. Und so ist Westrom gefallen um 476 nach Christus, also deutlich den Charakter des Tones, und Ostrom, das zwar immer mehr zu einem kleinen Rumpfreich verkleinert wurde, fällt erst 1453 nach Christus unter dem Ansturm der Türken. Aber da haben wir noch diese Festigkeit des Eisens. Nun kommt eine dritte Erklärung. Und man beachte, hier geht es deutlich gegen das Ende. Bisher haben wir immer gelesen von Füßen und Zehen. Teils von Eisen, teils von Ton. Aber jetzt in der dritten Erklärung kommt die Konzentration auf die Zehen der Füße. Wir kommen also wirklich ans absolute Ende der Statue. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Nun, wenn wir in der Geschichte auch jetzt weitergehen, bis wirklich in diese Endphase, dann können wir heute sagen, Westeuropa ist tatsächlich wirtschaftlich und militärisch stark wie Eisen. Im Westen finden wir auch in einem sehr verbreiteten Maße einen starken Integrationsdrang und Integrationsdruck. Ja? Aber wenn wir das vergleichen mit Osteuropa, dort sehen wir nicht diese Stärke, sondern da sehen wir Schwäche wie Ton. Wirtschaftlich und militärisch schwach wie Ton. Und wir finden in Osteuropa in den vergangenen Jahren auch einen deutlichen Sezessionsdrang. Also genau eine gegenteilige Wirkungskraft, als was wir im Westen festgestellt haben. Man denke nur an Jugoslawien. Man konnte dieses Land nicht genügend zerstückeln und zerteilen in Kroatien, in Bosnien und so weiter. Auch die Tschechoslowakei war ja nicht gerade ein großes Land, aber es musste geteilt werden in zwei Länder. Also so haben wir im Osten dieses Kennzeichen des Tones, im Westen des Eisens, wenn man wirklich auf die letzte Zeit der Zehen schaut. Drei Erklärungen, aber alle sind in der Geschichte bis heute nachvollziehbar. Hier nochmal, dass Europa seit dem 1. Mai im Westen stark wie Eisen, im Osten schwach wie Ton. Aber wir haben in Vers 43 noch diese Erklärung, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, das heißt völkisch mischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Nun, in den vergangenen Jahren haben wir eine starke Zuwanderung von Millionen von Menschen nach Europa erlebt. Dies hat zu einer starken Vermischung geführt durch Mischehen. Und das kommt sicher manchen politischen Strömungen sehr entgegen, weil man darin hofft, eine Schwächung des Nationalgefühls zu erreichen. Denn je mehr Völker vermischt, durchmischt werden, desto weniger erhält sich das Gefühl, ich bin ein Schweizer und habe ein Sennenkäppli und kann jodeln. Und auch das typische Gefühl, ich bin Franzose, das wird natürlich zurückgedrängt durch diese starke Vermischung, auch gerade mit Einwanderern aus muslimischen Ländern, wie wir das in Frankreich sehen. Nun, das kommt natürlich denen sehr entgegen, die eine Großmacht Europa suchen, wo der Einzelne sich nicht mehr eben als Deutscher oder als Holländer fühlen soll, sondern als Europäer und vielleicht später sogar als Weltenbürger. Aber Daniel erklärt hier, trotz dieser Tendenz der völkischen Mischung durch Millionen von Menschen, wird es ein Problem geben bis zum Ende. Also dieser Drang zur Sezession bleibt in diesem Großreich bis zum Schluss eine Realität. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Also diese Problematik, was wir zum Beispiel in England beobachten, aber nicht nur dort, das wird bleiben. Das gehört zu dieser Endphase Ton und Eisen. Oder Eisen und Ton. Nun geht der Prophet weiter in seiner Deutung, Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige, das überrascht, er hat in den Versen zuvor nicht über Könige gesprochen in diesem Reich, in diesem vierten Reich. Aber damit spielt Daniel an auf die Bedeutung der Zehen der Füße. Das sollen 10 Herrscher sein an der Spitze des neuen Europas in der allerletzten Phase. Wir kommen darauf zurück. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Also als viertes Reich, da haben wir gefunden das Römische Reich und dann die nachfolgenden Nationalstaaten bis in unsere Zeit. Aber danach kommt nur noch das Reich Gottes. Das fünfte Reich ist die Gottesherrschaft auf Erden. Das hat eben zu tun mit diesem Stein, der kommen wird, um das ganze Standbild zu zerstören. Weil du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein sich losriss, ohne Hände, also ohne menschliche Vermittlung, das ist Gottes Wirken, ohne Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Das können wir heute so ganz klar nachvollziehen. Aber schließlich, dieser Stein weist hin auf das Reich Gottes. Jesus Christus kommt wieder als Richter der Welt. Er wird ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit aufrichten, das alle früheren Reiche ersetzen wird und auch das neue Europa ersetzen wird. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und gehen dann einen Schritt weiter. Wir fahren jetzt mit neuem Elan weiter, nachdem wir den Traum Nebukadnezars aus Daniel 2 näher besehen haben, wollen wir nun den Traum Daniels in Daniel 7 aus dem Jahr 549 vor Christus näher anschauen. Daniel sah in der Vision des Nachts das Weltenmeer der Völker. Ein schreckliches Tier nach dem anderen kam aus dem Meer heraus. In Daniel 7 werden diese Tiere wiederum als Weltreiche gedeutet. Zuerst sah Daniel einen Löwen mit Adlersflügeln. Er stellt das babylonische Reich dar unter Nebukadnezar. Der Löwe ist der König der Tiere. Aber der Adler kommt dazu. Der Adler, der König der Lüfte. Beides kombiniert. Wie gesagt, ein so majestätisches und prachtvolles Reich wie das babylonische Reich hat es in der Geschichte nie mehr gegeben. Aber danach, zweitens, sah Daniel einen gefräßigen, etwas plumpen Bären aus dem Meer heraufkommen. Das weist hin auf das Medo-Persische Reich, das von seiner Regierungsstruktur her plumper war. Oder plump war im Vergleich zu dem babylonischen Reich. Aber ein gefräßiger Bär, und das erklärt nun, weshalb das Medo-Persische Reich eben viel größer war als das babylonische. Es war so gefräßig, dass es ein Weltreich war von Afrika bis nach Indien. Aber drittens, Daniel sah einen schnellen Leoparden mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das ist das schnellste Tier hier in Daniel 7. Das weist eben auf das griechische Weltreich hin, das unter Alexander dem Großen seine Ausdehnung in der sagenhaften Zeit von 13 Jahren erreichte. Das ist dieser schnelle Leopard mit vier Flügeln. Aber es gibt ein Problem, nämlich das mit den vier Köpfen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin froh, dass ich nur einen Kopf habe. Natürlich wäre es toll, wenn man vier Festplatten hat, so was Speicherkapazität anbetrifft, aber es ist doch ein Problem. Und diese vier Köpfe weisen eben hin auf die Nachfolger Alexanders. Alexander hatte keine erwachsenen Nachkommen damals. Und so haben sich seine Generäle gestritten, und zwar so in diesen Diadochen Bürgerkriegen, dass schließlich das Großreich in hauptsächlich vier Blöcke auseinanderfiel. Das entspricht diesen vier Köpfen. Danach, viertens, kommt eine furchtbare, grausame Bestie mit zehn Hörnern. Mit zehn Hörnern und Zähnen aus Eisen. Das weist hin auf Rom. Interessant die Parallele, ja? Die eisernen Zähne sind parallel mit den eisernen Beinen in Daniel 2. Aber dann schaut Daniel auf in der Vision und blickt zum Himmel und sieht den Menschensohn, den Messias, auf den Wolken des Himmels kommen, und er richtet das Reich Gottes auf Erden. Also wir haben hier eine deutliche Parallele zu Daniel 2. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Wenn also das babylonische Reich gesehen wird als grausame Bestie, Löwe mit Adlersflügeln, und in Daniel 2 ist es doch der Kopf eines Menschen, so ist das doch etwas ganz Wichtiges als Gegensatz. Oder hier ein gefräßiger Bär im Gegensatz zu Brust und Arme einer menschlichen Statue. Oder eben ein Leopard im Gegensatz zu Hüften und Bauch einer menschlichen Statue. Und dann schließlich diese grausame Bestie mit zehn Hörnern ist doch etwas anderes als die menschlichen Beine. Also hier könnte man sagen, wird beschrieben durch diese grausamen Tiere, wie die Weltreiche wirklich waren. Blutrünstige Bestien. Aber die menschliche Statue bedeutet, der Mensch ist ja im Bilde Gottes erschaffen worden. 1. Mose 1, Vers 27. Der Mensch sollte auch in seiner Weltregierung etwas von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit auf dieser Erde widerspiegeln. Das war ihr Auftrag, gemäß Daniel 2. Aber Daniel 7, das war ihre Realität. Das war die Realität der Geschichte. Die Geschichte ist eine Abfolge von Kriegen und Blutvergießen. Und so kann man hier das Prinzip ableiten: Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Also auf gut Deutsch, Humanität, Menschlichkeit, wahre Menschlichkeit ohne die Verbindung zu Gott und zum Göttlichen führt dazu, dass der Mensch eine blutrünstige Bestie wird. Aber nun sehen wir hier den Gegensatz: der Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch werden sollte. Und er wird einmal am Ende der Zeit ein wirklich menschliches Reich aufrichten auf Erden, im Gegensatz zu diesen tierischen Reichen der Vergangenheit. Er von oben und die Reiche kamen von unten. Das hat alles sehr, sehr viel auszusagen. Also, Humanismus hat 500 Jahre Europa wesentlich geprägt, aber die Folge waren die schrecklichsten Weltkriege und die gingen von europäischem Boden aus. Die gingen da vom Sitz des Humanismus aus. Humanismus ohne Beziehung zu Gott, wo man den Menschen in den Mittelpunkt stellt, das führt eben zum Verderben. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Aber wenn wir wirklich den Menschen als Maß aller Dinge sehen wollen, dann können wir das biblisch aber so drehen und revidieren, indem wir sagen, der Mensch Jesus Christus ist das Maß aller Dinge. Wenn wir Menschlichkeit, Humanismus messen an dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, ja, dann haben wir den Maßstab. Und das wird der Maßstab sein für die kommende Gottesherrschaft über die Erde, die dann von Jerusalem aus, wie man hier auf dem Bild sieht, die ganze Welt betreffen wird in Gerechtigkeit und wahrem Frieden. Nun, nachdem wir das gesehen haben, Daniel 2 und 7, machen wir einen Sprung vom Alten Testament zum Neuen Testament hinüber. Und zwar so: wir gehen zum letzten Buch der Bibel, zur Apokalypse. Johannes, der Apostel, hatte Visionen auf Patmos, inmitten des Mare Nostrum, wie die Römer das Mittelmeer nannten. Und in seinen Visionen sah er das vierte Tier von Daniel erneut. Offenbarung 13,1. Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Johannes sieht dasselbe Tier mit 10 Hörnern. Wir lesen weiter, Vers 2. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leopard, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen, eines Löwenmaul. Und der Drache, das heißt der Satan, gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Das ist nun interessant hier. Dieses vierte Tier, das Römische Reich, hat alle Kennzeichen in sich vereinigt der früheren Reiche. Es ist wie ein Leopard, hat Füße wie ein Bär, hat ein Maul wie ein Löwe. Aber sehen wir, die Reihenfolge ist genau umgekehrt von der Reihenfolge, wie wir sie hatten in Daniel. Und zwar lebte Johannes zur Zeit des Römischen Reiches. In gewissem Sinn ist diese Reihenfolge, entspricht dem Rückblick auf die früheren Reiche. Also das zunächst liegende Reich in der Vergangenheit war der Leopard, Griechenland, dann Persien, der Bär und am weitesten zurück der Löwe. Das Römische Reich hatte eine eigene Identität, aber es hatte in sich alles Mögliche an kulturellem Erbe der früheren Reiche in sich aufgesogen und war ein Teil des Römischen Reiches. Zum Beispiel die ganze Religion und Philosophie der Römer war wesentlich die Religion und Philosophie der alten Griechen. Aber was hier Johannes sieht, ist eigentlich erschreckend. Er sieht dieses vierte Reich als ein satanisches Reich. Was hier beschrieben wird in Offenbarung 13, entspricht einem totalitären Reich unter einem absoluten Diktator, und zwar so, wie man es in der Vergangenheit noch nie gesehen hatte, in der vergangenen römischen Geschichte. Das ist, hat offensichtlich eine zukünftige Bedeutung, was hier Johannes sieht. Und zwar so schrecklich beschrieben, dass Hitler vor ein paar Jahrzehnten nur ein Vorgeschmack war auf diesen Herrscher des römischen Reiches nach Offenbarung 13. Nun, die Offenbarung macht uns deutlich, dass das römische Reich eben in der Zukunft wieder neu kommen sollte. In Offenbarung 17,8 wird erklärt, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Nun, hier finden wir drei Phasen des römischen Reiches. Und zwar werden sie hier ausgedrückt entsprechend den grammatischen Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, so haben wir das in der Primarschule gelernt. Das sind die drei Zeitstufen der Grammatik. Diese Zeitstufen werden hier absolut genommen. Ja, zur Zeit von Johannes gab es das Römische Reich noch. Aber hier werden diese drei Zeiten absolut genommen, um drei Phasen zu charakterisieren. Wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich, das Tier war. Übrigens, das war die Zeit, als der Messias zum ersten Mal kam. Jesus Christus kam als der leidende Messias, damals zur Zeit des römischen Reiches, zur Zeit von Kaiser Augustus, Lukas 2, Weihnachtsgeschichte, alles bekannt. Nun haben wir in der Schule gelernt, es gab dann eine Zeit, wo dieses römische Reich nicht mehr da war. Westrom ging unter 476, Ostrom als Rumpfreich verschwand 1453 unter dem Türkenansturm. Aber eine Phase C, es wird heraufsteigen. Das römische Reich soll wiederkommen und nach der Offenbarung ist das die Zeit, in der der Messias kommen wird. Nicht mehr als der leidende Messias, sondern als der herrschende Messias. Und das ist nun doch interessant für uns, wie wir seit dem Zweiten Weltkrieg plötzlich diese Schatten des römischen Reiches sehen, wie sie aufsteigen über Europa. Es wird Realität in unserer Zeit. Aber das macht deutlich, dass wir in der Zeit leben, in der der Messias kommen wird, um das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Ich lese weiter in Offenbarung 13,3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich, und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Hier wird eine Person beschrieben, die aber das ganze Reich in einer letzten Phase in sich vereinigt. Also entsprechend wie Louis XIV sagte, l'État c'est moi, der Staat bin ich. So vereinigt dieser kommende Herrscher der letzten Phase des Römischen Reiches das ganze Reich in seiner Person. Offenbarung 13 erklärt deutlich, dass es hier um eine absolute Herrschaft geht während 3,5 Jahren. Das sind die 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi als König der Könige und als Richter der Welt. Nun, wenn man diese Beschreibung sieht in Offenbarung 13, hat man einige Fragen. Wie soll das möglich sein? Europa ist so stolz auf Demokratie, lehnt Diktatur ab, und ist auch gewillt, diktatorisch die Demokratie in der ganzen Welt zu verbreiten. Wie kommt man von Demokratie zu Diktatur? Nun, das haben wir als Anschauungsunterricht im 20. Jahrhundert gelernt. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Kaiserzeit in Deutschland vorbei. Es gab die Weimarer Republik. Demokratie war angesagt. Hier haben wir eine Liste der Kanzler in der Weimarer Republik. Ja, das war alles so ganz modern und wirklich zivilisiert aufgeklärt. Aber dann kam die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise mit Arbeitslosigkeit und plötzlich war die Masse bereit, alle demokratischen Rechte abzugeben an einen Kunstmaler, der keinen Erfolg hatte in seiner Laufbahn. Und damit war das Nazireich schließlich geboren. Nun, in Offenbarung 6, da werden die ersten 6 Siegelgerichte beschrieben, die nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden sollen. Und da finden wir eine totale Destabilisierung durch Wirtschaftskrise und durch kriegerische Ereignisse. Und diese Dinge werden Europa so erschüttern, dass plötzlich die Masse bereit ist, die Macht an einen starken Mann abzugeben. Ich hatte vor Jahren auf dem Gymnasium schon einen Biologielehrer, der uns beigebracht hat, eigentlich sollte man einen starken Mann haben. Der könnte in Europa wirklich die Ordnung bringen. Aber da muss man noch ein bisschen warten. In Offenbarung 13,7 lesen wir von diesem Reich, und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Dieses Reich ist das Römische Reich. Die Grenzen, die Ausdehnung muss nicht genau so sein wie in der alten Zeit. Denn man kann ja nie sagen, das war das Römische Reich. Man muss immer sagen, zu welcher Zeit, unter welchem Kaiser. Ja, das Kaiserreich unter 3 Jahren war nicht das gleiche wie unter Augustus. Das ist variabel. Aber das Römische Reich hatte immer das Kerngebiet Italien, Rom, Europa. Also man kann das Römische Reich nicht plötzlich in der Endzeit bei den islamischen Staaten suchen. Das geht nicht auf. So kann man die Bibel nicht auslegen. Aber es kann auch deutlich größer sein in der Ausdehnung, als was es in der Vergangenheit war. Es könnte auch kleiner sein. Aber hier wird deutlich, es wird eine derartige Vormachtstellung schließlich erreichen, dass diese Macht ausgeht über die ganze Welt. Aber die biblische Prophetie macht deutlich, dass es bis zum Schluss mehrere Blöcke geben wird, die aufeinander prallen werden, was dann eben zu dieser großen Drangsal der 3,5 letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi führen wird, nach Matthäus 24. Aber Europa wird zur Nummer 1 werden. Was ist mit Amerika? Ja gut, Amerika ist ja nichts anderes als eine Ausdehnung Europas. Da gingen verfolgte, gottesfürchtige Leute, gingen aus Europa hinüber in die neue Welt und viele Kriminelle. Und das gab dann Amerika schließlich. Eine Nation von vielen Gottesfürchtigen und vielen Kriminellen. Das gibt diese Doppelgesichtigkeit Amerikas. Es ist manchmal so schwierig, das irgendwie zu verstehen. Was ist Amerika? Amerika ist eine Mischung aus Licht und Finsternis. Aber eben, wie gesagt, Amerika kann sich ja Europa anschließen. Jedenfalls wird das Römische Reich die Nummer 1 werden. Wir haben hier eine Übersicht der zeitlichen Abfolge der Offenbarung. In Offenbarung 2 und 3 haben wir prophetisch die ganze Kirchengeschichte vorausgesagt. Dann kommt die Entrückung. In Kapitel 4, Vers 1 wird Johannes in den Himmel entrückt. Und danach kommen die ersten 6 Siegel in der Offenbarung 6. Und mit dem siebten Siegel wird schließlich die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren eröffnet. Dieses siebte Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten und 7 Schalengerichten. Und am Ende davon, in Offenbarung 19, erscheint Jesus Christus als der Richter der Welt. Er wird dann das 1000-jährige Reich aufrichten, Offenbarung 20. Und erst danach kommt dann ein neuer Himmel und eine neue Erde, Offenbarung 21. Das ist eine einfache Übersicht über die Offenbarung. Nun sehen wir, also die Übergangszeit mit den ersten 6 Siegeln wird Europa destabilisieren. Und das führt dann zur totalen Diktatur der 3,5 letzten Jahre. Und man bedenke, die Offenbarung hat eben speziell die christliche oder die christianisierte Welt im Fokus. Im Alten Testament gibt es schon so viel Prophetie über Israel und die Völker rund um Israel, aber die Offenbarung fokussiert aus dem Blickwinkel des Christentums die Christenheit, die letztlich eben auch unter das Gericht Gottes kommen wird. Und darum spielt Europa in der Offenbarung so eine zentrale Rolle. Kein anderer Kontinent als Europa hat das Evangelium so viel und so intensiv gehört wie dieser Kontinent. Nun lese ich weiter in Offenbarung 13, 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamme. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Nun kommt wieder ein Tier aus dem Meer. Aber im Gegensatz zu dem, was wir in Daniel hatten, da löst ja ein Tier das andere ab. Nun haben wir hier 2 Tiere, die zusammenarbeiten. Ein Tier aus dem Völkermeer und ein Tier im Gegensatz dazu aus der Erde. Da kommt also einer, der ist nicht einer der Heidenvölker, sondern da kommt einer aus Israel. Übrigens auf Hebräisch sagt man, wenn man nach Israel geht, sagt man nicht, ich gehe nach Israel, sondern man sagt, ich gehe ins Land. Wobei Land und Erde ist im Hebräischen das gleiche, Eretz. Aninosea Laretz, ich reise ins Land, in die Erde, das heißt, ich gehe nach Israel. Haaretz, das ist einfach nur ein Land, das ist Israel. Nun, dieses Tier kommt eben aus der Erde, das wird ein Israelit sein. Ihr habt 2 Hörner, gleich einem Lamm. Ihr gleicht Jesus Christus, der in der Offenbarung an 27 anderen Stellen immer Lamm bezeichnet wird. Das ist der falsche Messias, der Antichrist. Anti heißt nicht nur gegen, der gegen Christus ist. Anti bedeutet auch anstelle von. Das ist der, der sich an die Stelle des wahren Christus, des wahren Messias setzt. Und er wird in der Endzeit Herrscher sein in Israel und gleichzeitig Propagandaminister des neuen Europas. Denn er ist gewissermaßen der, der die Leute zur Verehrung des großen Diktators in Europa führt. In Daniel 9 am Schluss wird erklärt, dass der kommende Fürst aus dem Römischen Reich, er wird einen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Also Europa wird sich mit Israel unter dem Antichristen und dem falschen Messias verbünden im Blick auf die islamische Gefahr. Der Völker, die in der Prophetie heißen Ammon, Moab, Edom, Ägypten, Ismael, Saudi-Arabien, Assyrien, Nordirak und so weiter und so fort. Aram, Syrien, die bilden in der Prophetie einen Block für sich nach Psalm 83. Wir gehen weiter und schauen dieses zweite Tier aus der Erde an. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. und es verführt die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Das wird der größte Okkultist aller Zeiten sein. Zur Bestätigung seiner Messianität wird er Feuer vom Himmel holen, so wie das geschah bei Elia. Feuer vom Himmel, Blitz vom Himmel, das war der Beweis, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Überzeugend, das wird er auch tun, aber um zu verführen. Und er wird ein Götzenbild machen und wird damit eine gewaltige Verführung hinkriegen. Nun, wir sehen, Europa ist in der Endzeit ein antichristlich geprägtes Reich. Und das hat zu tun mit der Revolution der 60er Jahre im 20. Jahrhundert. Dort kam es zu einem unwahrscheinlich tiefen Bruch in Europa mit den vergangenen christlichen Werten. Die 68er Revolution können wir nicht genug bedeutend einschätzen für unsere Zeit. Das war die Zeit, wo viele Jugendliche enttäuscht waren über die wissenschaftlichen Entwicklungen, die letztlich zu den Weltkriegen geführt haben. Es war eine Zeit, wo man enttäuscht war über den Rationalismus und eine Flucht in die irrationale Welt der Rockmusik, der Drogen, der östlichen Religionen, des Okkultismus und der Esoterik suchte. Es war die Zeit, wo man ganz bewusst einen Bruch mit allen herkömmlichen Werten suchte, indem man propagierte sexuelle Perversion, Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie, wo man Abtreibung propagierte. Nun, das entspricht 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wo Paulus im Blick auf den Tag der Wiederkunft Christi sagt, der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also zuerst der Abfall. Millionen von Menschen in Europa haben sich ganz bewusst von Gott, von der Bibel abgelöst. Gott spielt heute keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft. Und wenn man über gesellschaftliche Themen ein Podiumsgespräch macht, am Fernsehen zum Beispiel, dann lädt man ein, wen? Eine Psychologin, ein Politiker und vielleicht noch einen Philosophen von der Uni Zürich und dann noch einen Pfarrer. Aber bestimmt nicht, weil unsere Gesellschaft wissen möchte, was sagt Gott zur Frage der Abtreibung oder sonst zu irgendeinem Thema, sondern weil das Ganze ja irgendwie noch lustig sein soll. Man bringt also den Pfarrer in der Meinung, man weiß ja gar nicht, dass die Theologie schon längst liberaler ist als viele andere Zweige, aber in der Meinung, man könnte hier noch eine antiquierte Meinung hören, wie man früher über diese Dinge gedacht hat. Da weiß die liberale Theologie ja manchen Modernisten voraus. Nun, ich lese weiter. Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, damit alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Im Psalm 115 wird erklärt, wie dumm Götzendienst ist. Die Götzen haben Augen und können nicht sehen. Sie haben Hände, sie können nichts tun. Sie haben Füße und können nicht gehen. Die muss man in Prozession, muss man die herumtragen, ja? Und so weiter. Und sie haben einen Mund und können nicht sprechen. Und alle, die auf sie vertrauen, sind ihnen gleich. Tote Klötze. Aber hier wird gesagt, der Antichrist wird bewirken, dass das Götzenbild, das den kommenden Diktator von Europa darstellen wird, sprechen kann. Also man kann sagen, alles wird auf den Kopf gedreht, um die totale Verführung herbeibringen. Das Zeichen für den wahren Gott wird zur Verführung. Und der Beweis gegen die falschen Götter wird hier auch gedreht. Feuer vom Himmel, ein Götzenbild spricht. Nun, dieses Götzenbild wird der Antichrist in Jerusalem auf dem Tempelplatz aufstellen. Nach der Entrückung wird es ja in Israel eine Erweckung geben. Ein Überrest von Jerusalem aus, von Zion aus, wird sich bekehren und wird den Messias Jesus erkennen. Und diese Bewegung wird den dritten Tempel zur Realität werden lassen. Sie werden auf dem Tempelplatz in Jerusalem den dritten Tempel errichten. Aber das wird keine Katastrophe geben. Erst wenn der Antichrist, der gegen diese Juden, diese 144.000 sein wird, der wird den dritten Tempel entweihen, indem er dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellt. Darauf nimmt der Herr Jesus Bezug in Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es. Hier auf dem Bild sieht man das 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels, das man vor ein paar Jahren wieder neu entdeckt hat und genau lokalisieren kann. Und dieses 500 Ellen Quadrat war der eigentlich heilige Bereich im zweiten Tempel zur Zeit Jesu. Ja, das ist der ganze Tempelplatz von 144.000 Quadratmetern, aber das ist das 500 Ellen Quadrat. Und man konnte auch rekonstruieren, wo war genau der innerste Vorhof und der Sitz des eigentlichen Tempelhauses, hier. Nun wissen wir auch ganz genau, wo der Altar stand, genau hier, wie es angezeigt wird durch den Pfeil. Da stand der Altar. Ich war vor ein paar Wochen mit einer Gruppe da auf dem Tempelplatz und habe alles erklärt vor Ort. Da war der Altar, da war das Wasserrad, wo man Wasser heraufbrachte aus dem Tempelberg, um das Blut der Opfer wegzuspülen. Da war das Gebäude, wo die Priester schliefen, wo Zacharias der Priester schlief und so weiter und so fort. Nun, der Antichrist wird genau das machen, was schon früher Antiochus Epiphanes gemacht hatte in Daniel 11. Das Götzenbild von Antiochus Epiphanes wird in Daniel prophezeit und auch das des Antichristen. Und Antiochus Epiphanes hat dieses Götzenbild vor Christus in Erfüllung der Prophetie Daniels da beim Altar aufgestellt. Und das wird der Antichrist auch so tun und sich selber wird er ins Tempelhaus setzen und sagen, er sei Gott. Nun, das ist das Entscheidende. Das ist das große Zeichen für die Gläubigen der Endzeit. Das Verwüstung bringende Götzenbild an heiligem Ort. Und dann sagt der Herr Jesus, soll der Überrest auf die Berge fliehen, um dann so ins Ausland zu kommen. Weil dann die große Drangsal beginnt. Der dritte Tempel muss also gebaut werden. Und der wird vorbereitet seit einigen Jahrzehnten. Ich war gerade mit dieser Gruppe vor ein paar Wochen in Jerusalem und wir haben gesehen den goldenen Leuchter für den dritten Tempel bereit, den Schaubrottisch aus Gold, alles bereit, den goldenen Räucheraltar und viele andere Tempelgeräte. Alles bereit. Es muss nur noch der Moment kommen, wo die Situation entsteht und jetzt wird der dritte Tempel gebaut. Und zwar am Ort des Felsendoms. Viele denken, wie kann das geschehen? Da muss irgendwie ein Erdbeben geschehen. Ja gut, das ist sehr gut möglich, denn im Allgemeinen gut möglich, weil das ein Erdbebengebiet ist, Jerusalem. Aber das nützt überhaupt nichts. Wenn die Moschee hier kaputt ist, dann baut man sie wieder auf. Die war im 13. Jahrhundert etwa, wurde sie auch durch ein Erdbeben stark beschädigt und man hat sie wieder repariert. Im Unabhängigkeitskrieg 48-49 wurde sie sogar bombardiert. Hat auch nichts geändert. Aber man könnte sich vorstellen, wenn die islamische Welt noch einmal, ein viertes Mal versucht, Israel auszurotten, durch irgendeine Mega-Attacke, das könnte Israel die Berechtigung geben. Und jetzt zeigen wir, wer da regiert. So war es ja auch im Sechstagekrieg, Als man versuchte, zum dritten Mal Israel auszulöschen, total, hat Israel schließlich den Tempelberg erobert. Ich lese weiter, Offenbarung 13, Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Dieser Propagandaminister, der Antichrist, wird ein neues Wirtschaftssystem ohne Bargeld und ohne Karten bringen. Kann man die Euros dann wieder zusammenpacken und in die Münzsammlungen tun. Und mit den Karten hört es auch auf. Die kann man ja immer wieder verlieren, das ist so lästig. Aber wenn der Code gleich auf die Hand unsichtbar angebracht wird, wie man das heute ja kann, ist es kein Problem, es müsste schon sehr brutal zugehen bei einem Diebstahl. Aber wer sich diesem System nicht anschließt, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Und da muss offensichtlich bei diesem Code der Name des Diktators drauf sein oder die Zahl, die seinen Namen repräsentiert. Wir lesen weiter. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also das braucht schon ein bisschen Weisheit, um das zu verstehen. Interessant ist Folgendes. Die griechischen Buchstaben haben, wie auch die hebräischen, Zahlenwert. Also Alpha steht im Griechischen auch für den Zahlenwert 1, Beta für 2 und so weiter. Wenn man die Quersumme errechnet des Namens Jesus, so ergibt das 888. Das ist schon erstaunlich, weil gerade im nächsten Vers in der Offenbarung, im nächsten Vers heißt es, Johannes sieht die 144.000. Also dieser Vorhut, die sich bekehren wird nach der Entrückung aus Israel. In der Drangsal wird dann noch ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben kommen. Aber die Vorhut dieser 144.000, von ihnen heißt es, sie tragen den Namen des Lammes an ihrer Stirn. So steht das. Ein Vers weiter. Man muss sich überlegen, ja, was ist der Name des Lammes? Jesus. Was ist die Zahl des Namens Jesus? 888. Und die Zahl des Tieres? 666. Das ist doch schon frappant. Nun, die Zahl 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. 7 Schöpfungstage und so weiter. 6 ist darunter, symbolisiert die Verdorbenheit und die Verdorbenheit des Menschen schlechthin. 8 steht über 7 und zeigt die Vollkommenheit Jesu Christi, der über jedem Maßstab steht. Übrigens, den Code kann man haben auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Dann wird das schnell abgelesen im System und kein Problem für die Schönheit, man verliert nichts, weil es ist ja für das Auge unsichtbar. Kann man heute alles so machen. Wird mit dem Laser abgelesen, kein Problem. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man die Zahl 666 auf der Stirn trägt und bei diesem Wirtschaftssystem mitmacht, wo man damit diesen Herrscher als göttliche Autorität anerkennt. Oder ob man den Namen von Jesus Christus auf der Stirn hat und ihn als Sohn Gottes, als ewigen Gott bekennt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das eine hängt zusammen mit der Bedeutung des Geldes. Und das andere mit der Bedeutung der Erlösung. Es gibt ja Leute, die kommen heim von der Arbeit. Was machen sie? Das erste ist, sie schauen nach, wie viel ihre Aktien noch wert sind. Echt? Das gibt's. Die haben nur das in ihrem Gedächtnis. Aber Paulus sagt zu Timotheus, 2 Timotheus 2, halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Was beherrscht unser Denken? Das ist die große Frage. Nun, wie gesagt, dieses Götzenbild, das den dritten Tempel verunreinigt, das wird den Auftakt geben für die große Katastrophe, für den schlimmsten Weltkrieg aller Zeiten. Nicht der Bau des dritten Tempels, sondern die Entweihung des dritten Tempels. Das ist ganz wichtig. Die Bibel beschreibt in Daniel 11, Vers 45, wie der König des Nordens, und das war immer Syrien, aber mit allen seinen Verbündeten Israel vollkommen überrennen wird, Israel unter dem Antichristen. Aber der Überrest wird bereits geflohen sein. Die überrennen. Man kann einen Schlachtplan zeichnen, gemäß Daniel 11, 45, dann Daniel, Joel 2, 1 und folgende, Jesaja 28, 18 und folgende, Psalm 83, Sacharja 12 bis 14. Alles beschreibt diesen Angriff. Syrien mit seinen Verbündeten wird Israel überrennen, schließlich auch noch Ägypten erobern. Und das wird den Auftakt geben für das letzte Szenario. Europa ist verbündet mit Israel unter dem Antichristen. Nicht mit Israel unter Sharon, ja? Das ist ein Unterschied. Israel unter Sharon wird gehasst, Israel unter dem Antichristen ist sympathisch. Offenbarung 16, 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Europa muss intervenieren zum Schutz des Antichristen, der unter dem Druck der islamischen Welt steht. Und Psalm 83 beschreibt eine Liga von all diesen Völkern, die heute rund um Israel herum sind, mit den alten Namen. Eine Liga, das entspricht genau der arabischen Liga. Nun, sie müssen also Militärhilfe leisten. Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt Jesus Christus. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Hier haben wir einen Ausschnitt dieser Ebene in Nordisrael, die etwa ganz ähnlich groß ist wie der Kanton Solothurn. Da wird der Aufmarsch kommen. Warum genau dort? Heute können wir das gut verstehen. Harmagedon, 740 Quadratkilometer, im Vergleich dazu das Bundesland Bremen, 404 Quadratkilometer. Da wird das neue Europa aufmarschieren zum Schutz von Israel. Harmagedon liegt nämlich im Hinterland von Haifa. Und das ist in der modernen Zeit der große Militärhafen Israels. Zu biblischen Zeiten war der Hafen unten da bei Tel Aviv, Jaffa. Darum ging Jona nach Jaffa und nicht nach Haifa. Es gab kein Haifa damals. Aber in der modernen Zeit ist es Haifa, also die Militärschiffe, die über das Mare Nostrum, über das Mittelmeer, kommen müssen nach Israel, die müssen nach Haifa. Und dann bietet sich förmlich an die Ebene Harmagedon, die spärlich bewohnt ist. Und hier haben wir einen Blick vom Karmel herunter in die Ebene Harmagedon. Und was sieht man da? Einen der größten Militärflughäfen Israels mit verschiedenen Abflugpisten in verschiedene Himmelsrichtungen. Also ideal auch für die Luftwaffe des Westens, um in Israel aufzumarschieren. Ist ja schon eindrücklich, ja? Und das hat Johannes vor 2000 Jahren aufgeschrieben. Fast. Also sie kommen, um Militärhilfe für den Antichristen zu leisten. Und die Überraschung wird sein, die Wiederkunft Christi in Harmagedon. Der totgeglaubte Nazaräer erscheint wieder. Ja, aber die liberale Theologie hat uns doch erklärt, dass er gestorben ist, dass es keine körperliche Auferstehung gegeben hat. Alles vorbei. Der Liberalismus, die ganze Aufklärung kann abdanken. Dann kommt er also doch Dann lebt er also doch, jawohl. Und wie wird das Römische Reich in der Zukunft reagieren? In der Vergangenheit haben sie Christus gekreuzigt. Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Jesus Christus kommt mit allen entrückten Gläubigen. Wir sehen, die Entrückung der Gemeinde muss ja vorher stattfinden, damit sie überhaupt mit Christus dann kommen können. Und das neue Europa wird Krieg führen gegen das Lamm. Damals haben sie ihn gekreuzigt. Man sagt immer, die Juden haben Christus gekreuzigt. Man sagt, die Juden von damals und auch das Römische Reich von damals. Und dazu gehörte auch Helvetia. Gut, aber Christus wird sie überwinden und wird diese Armee in Harmagedon vernichten. Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es ging eine laute Stimme aus von dem Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. Auch das ganze neue Europa wird zusammenbrechen. Das wird so kurz, so knapp berichtet. Die Städte der Nationen fielen. Berlin fällt. Bern fällt. Paris fällt. Rom fällt. Ein Erdbeben schlimmer, als was es gegeben hat, je auf Erden. Selbst in der Sintflut. Das wird das Ende sein der Zivilisationen dieser Welt und auch der Vormacht Europa. Es ist ja noch bemerkenswert, Jesus Christus kam damals, als das Römische Reich bestand, zum ersten Mal als der Retter der Welt. Er wuchs auf in Nazareth. Und von Nazareth aus hat man diesen wunderbaren Blick hinunter in die Ebene Harmagedon. Jesus, dieser Mensch, Jesus, wusste, ich bin gekommen jetzt als Retter der Welt. Aber einmal werde ich in Harmagedon kommen als der Richter der Welt. Das ist schon eindrücklich, diese Nähe, diese geografische Nähe von Nazareth, erstes Kommen, Harmagedon, zweites Kommen. Er war der verachtete Nazaräer, aber er wird kommen als der König der Könige in Harmagedon. Als Richter der Welt. Und wir können sagen, die ganze vergangenen 2000 Jahre liegen zwischen diesen Ereignissen, der Retter der Welt, der Richter der Welt. Und genau in dieser Zwischenzeit ging das Evangelium aus in die ganze Welt, in alle fünf Kontinente. Die Botschaft vom Retter der Welt und von dem kommenden Richter der Welt. Aber Europa hat die größte Chance gehabt von allen Kontinenten der Welt und wird darum auch am meisten zur Rechenschaft gezogen werden. Gerade als Antwort auf diesen Abfall der vergangenen Jahrzehnte. Diese Gottlosigkeit, diese Lästerung. Heute ist alles möglich, in Theater und Film. Gott und sein Wort kann gelästert und gehöhnt werden. Es geschieht nichts mehr. Namen der Lästerung auf dem Kopf, auf den Köpfen dieses Reiches. Aber dann kommt das letzte Reich, das Reich des Messias. Sacharja 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Der Herr Jesus wird in Harmagedon erscheinen, er wird auf dem Ölberg in Jerusalem erscheinen, dort wird er den König des Nordens, Syrien und seine Verbündeten vernichten. Er wird erscheinen in Edom, Habakuk 3, in Südjordanien, und wird dort seine Feinde vernichten. Er wird erscheinen, Jesaja 19, in Ägypten. Also seine Erscheinung wird in Phasen an verschiedenen Orten erfolgen und er wird alle Widerstände vernichten. Und darum, der Stein fällt nicht nur an die Füße, sondern alles Übrige wird auch zerstört all diese Reiche bis nach Indien. Die ganze Welt wird schließlich unter die Herrschaft kommen des Messias Jesus Christus. Und dann kommt wahrer Friede und wahre Gerechtigkeit. Ja, damit sind wir am Ende heute Morgen.